Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Wenn in einem Flugzeug auf die Reihe 12 die Reihe 14 kommt, dann macht das keinen Sinn. Aber es soll Menschen die Angst vor der Unglückszahl 13 nehmen. Und die 13 ist sicherlich der beste Beweis dafür, dass alles Wissen nicht unbedingt auch was nützen muss, wenn dann der Aberglaube zuschlägt. Der Journalist und Historiker Tilman Bendikowski, der hat ein Buch darüber geschrieben und da geht es auch um eine politische Dimension. Himmelhilf heißt das Buch, warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen, Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute. Das Buch erscheint heute und Tilman Bendikowski, der ist jetzt bei uns. Hallo.
Hallo Herr Ramlo, ich grüße Sie.
Sie haben sich das angeschaut vom Biber Butzemann über die Hexenverfolgung bis ins Hier und Jetzt. Wo begegnet uns denn Aberglaube in unserem heutigen Alltag noch?
Also um im Hier und Jetzt anzukommen, Sie haben es genannt, die Zahl 13 taucht zwischendurch nicht auf. Das ist sozusagen, naja, so ein bisschen Zierrat, das ist ein bisschen lustige Sache. Mhm. Aber dieses magische Denken, wie wir auch den Aberglauben vielleicht korrekter bezeichnen können, taucht in vielen Lebenssituationen auf. Denken Sie an die neue Renaissance der Astrologie, denken Sie an den Bereich der Naturheilkunde, die sehr esoterikaffin ist, immer schon, aber heute mehr denn je. Und denken Sie auch an die politischen Konsequenzen, wenn es um magische Vorstellungen etwa von einer anderen Wirklichkeit hinter unserer Wirklichkeit geht. Da sind wir dann später bei den Verschwörungsvorstellungen. Also Aberglaube ist ein unglaublich breites Feld, hochgradig unterhaltsam, meistens unschädlich, aber nicht immer.
Aber weil Sie Aberglaube und Esoterik erwähnen, da geht es dann nicht größtenteils auch darum, eine Marktlücke zu finden und Geld zu verdienen?
Also das ist eine verkürzte Darstellung. Also ich betrachte ja dieses Phänomen seit dem Mittelalter, das ist ein vielschichtiges Phänomen. Und in erster Linie war dieser sogenannte Aberglauben dazu da, sagen, einen Ausweg aus der Not aufzuzeigen. Also individuelle Nöte wie Krankheit oder Angst vor bestimmten Krankheiten, vor Tierseuchen, vor Unglücken, vor Wetterkatastrophen. Da half dieser Aberglaube. Sagen, das ist sozusagen erstmal so da die Funktion. Mhm. Und worauf Sie jetzt anspielen, das kostet auch eine Menge Geld. Ja, also magische Praktiken kosteten auch Geld. Sie konnten einen Zauberer kommen lassen, die weise Frau aus dem Nachbardorf oder auch den Priester übrigens mit dem magischen Zauber der Kirche. Das kostete alles Geld. Wenn Sie das als Beutelschneiderei bezeichnen wollen, Herr Ramlo, können Sie das gerne tun. Aber diejenigen, die sich die magische Hilfe geholt haben, werden sagen, mein Lieber, das ist sozusagen mein gutes Recht, dafür mein Geld auszugeben, denn deshalb ist das Vieh nicht gestorben oder deshalb blieb das Unwetter aus. Du wirst schon sehen, was du davon hast, dass du es nicht getan hast.
Aber warum ist dann Aberglaube auch heute noch so weit verbreitet, wenn Sie sagen, es geht auch um magisches Denken und wir sind dann schnell in der Esoterik? Da kann man ja schon den Eindruck bekommen, ohne Experte zu sein, das begegnet einem mittlerweile an allen Ecken und Enden.
Ja, dafür gibt es zwei Gründe. Das eine, würde Historiker natürlich argumentieren, wir haben eine lange Dauer der Mentalitäten. Das heißt, über Jahrhunderte hinweg hat sich ein Alltag der magischen Praxis sozusagen etabliert. Und ich spreche gerne davon, dass wir einen mentalen Rucksack mit uns herumtragen. Und da drin ist ja ein Stück Kulturerbe. Wir müssen den sogenannten Aberglauben auch als Kulturerbe verstehen. Und wir wissen, dass diese Mentalitäten die Menschen sehr lange, über Jahrhunderte präge. Ob sie das nun wahrnehmen oder nicht, wir sind immer noch tief geprägt von der Geschichte des Aberglaubens. Das ist der eine Teil der Antwort. Der zweite Teil, wenn Sie sagen, das begegnet uns doch heute mehr oder weniger an jeder Ecke, dann würde ich sagen, ja, das liegt eben daran, dass Krisenzeiten immer auch magische Zeiten waren und sind. Also wenn Krise erfahren wird, wir können darüber diskutieren, ob wir tatsächlich in einer Krise leben oder ob es herbeigeredet ist, aber gleichwohl, in Krisenzeiten wächst die Nachfrage nach magischen Ritualen und übrigens ein Wechselspiel. Und magische Rituale können selber auch wieder Krisen und Krisenzeiten fördern.
Also ganz subjektiv kann man natürlich schnell zum Eindruck kommen, dass wir von einer Krise in die nächste schlittern. Sie schreiben aber, und das finde ich interessant mit diesem Bezug auf den mentalen Rucksack, Sie schreiben, Herr Bendikowski, in Ihrem Vorwort, dass es einer Gesellschaft nicht egal sein kann, aus welchem Glauben heraus die Leute entscheiden und handeln. Ja. Die Frage daraus, die sich mir stellt, was kann dann also ein starker Aberglauben mit einer Gesellschaft machen?
Diese Einschätzung, dass jeder Aberglaube eben auch politisch relevant sein kann, lehnt sich an das, was wir als Historikerinnen und Historiker auch seit Jahrzehnten jetzt erarbeitet haben. Das gilt nämlich auch für alle Formen von Religiosität. Also kein religiöser Gedanke ist politisch erstmal unschuldig, sondern er verändert die Menschen in dieser, in unserer Welt. Und Ähnliches gilt für den Aberglauben und für magisches Denken. Jeder, muss ich sagen, so tolerant sind wir, darf hier Aberglauben und glauben, was er möchte. Wenn indes die Inhalte dieses Glaubens- oder Aberglaubensangebot auf unsere Gesellschaft wirken, zum Beispiel durch Verleugnung von evidenzbasierter Wissenschaftlichkeit, von der Darstellung, diese Welt, die ihr um euch herum seht, das ist nur die materielle. In Wirklichkeit werden wir von einer geistigen Welt regiert, in denen die und die Wesen oder Unwesen die Fäden in den Händen halten. Dann wird es politisch relevant. Und dann müssen wir hinschauen, inwieweit prägt es diese Gesellschaft und schafft neue Krisen. Also beim Aberglauben, wie beim Glauben, um es kurz zu machen, macht die Dosis das Gift.
Aber wie kann dann eine Gesellschaft gegensteuern, wenn Sie sagen, wir müssen da genauer hinschauen?
Also bei den Religionen haben wir ja genauer hingeschaut und wir steuern gegen, also wir diskutieren das Verhältnis von Staat und Kirche zum Beispiel. Beim Aberglauben geht es mir darum, dass wir sozusagen ehrlich sind und uns dieses Stück Kulturerbe erstmal anschauen. Weil das haben wir bisher nicht gemacht. Wir haben sozusagen den Esoterikern überlassen. Das amüsiert uns so ein bisschen. Wir schauen dem bunten Treiben zu, haben unseren Spaß daran, aber nehmen es politisch nicht ernst. Ich plädiere dafür, dass wir diesen Rucksack auspacken, die Sachen mal auf den Tisch legen und sagen, was schleppen wir mit uns herum? Was gehört zu uns? Auch völlig legitim. Wo sind wir tolerant gegen jede Form von Aberglauben? Und wo müssen wir einschreiten? Also denken Sie an Schulen in privater Trägerschaft. Mhm. Ja, dürfen Lehrer sagen zu einem Kind, ich weiß, du bist ein schwieriges Kind, aber das liegt nicht daran, dass ich dich nicht unterrichten kann, sondern es liegt an deinem letzten Erdenleben oder am Kosmos oder an irgendetwas Drittem. Mir sind die Hände gebunden, du bist so, wie du bist und Kind, find dich damit ab. Da ist etwa, da ist der Punkt erreicht, wo wir überlegen müssen als Gesellschaft, gehen wir da mit oder intervenieren wir da, weil wir sozusagen auch den Aberglauben aus diesen Feldern herausdrängen wollen.
Warum der Aberglaube eine politische Komponente hat, das hat der Historiker und Journalist Timan Benikowski sich angeschaut im Buch Himmel hilf, warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen. Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute. Es ist seit heute auch zu haben und Herr Benikowski, es ist ein Zufall, dass heute der 13. ist, stimmt's?
Also der Aberglaube akzeptiert keine Zufälle, Herr Ramlo, wie das zu diesem Erscheinungsdatum gekommen ist. Who knows?
Gut, dann lassen wir das so stehen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Ramlo.